Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es um den Familienschlaf gehen und ich freue mich riesig, dass ich Susanne Mirau bei mir zu Gast habe. Susanne Mirau kennst du vielleicht von ihrem Blog Geborgen Wachsen. Auch auf Instagram hat sie einen Kanal, der Geborgen Wachsen heißt. Und sie ist eine der Begründerinnen oder eine der ersten, die sich ja der bedürfnisorientierten Elternberatung gewidmet hat. Wir sprechen heute also über Familienschlaf. Wie kannst du als Mama oder als Papa auch genügend Schlaf bekommen? Und was ist für Kinder eigentlich wirklich wichtig, damit sie gut schlafen können? Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Ich habe es diesmal geteilt. Also du hast hier heute jetzt den ersten Teil, den du dir anhören kannst. Nächste Woche erscheint dann der zweite Teil. Und wenn nächste Woche der zweite Teil erscheint, dann kannst du uns auch gerne auf YouTube sehen, wenn du das magst. Denn dann werden wir auch das passende Video dazu veröffentlichen. Liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass du bei mir heute zu Gast bist. Du warst eine der allerersten, die einen Blogartikel über mich geschrieben hat. Und deswegen habe ich gerade schon zu dir gesagt, werde ich dir für immer dankbar sein, weil du in der friedlichen Geburt so ein bisschen auf die Sprünge geholfen hast. Und das war einfach eine ganz, ganz tolle Unterstützung damals. Und du hast viele, viele Bücher schon geschrieben. Jetzt gerade ist dein neuestes Buch erschienen, über das wir heute sprechen wollen, über Familienschlaf. Und vielleicht möchtest du dich auch noch mal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen und deine Arbeit.
Ja, ich freue mich auch sehr, heute bei dir sein zu können. Und überhaupt, ja, deine Arbeit ist auch für meine Arbeit einfach wichtig, ne, weil es ja die Basis liegt, die Geburt für alles, was danach kommt. Genau, und ich bin Susanne Mirau, ich bin Kleinkindpädagogin und Familienbegleiterin und habe auch eine Ausbildung zur Geburtsvorbereitung und so weiter und begleite jetzt seit 20 Jahren Eltern und seit ungefähr 11 Jahren auf meinem Blog Geborgen Wachsen und den Social-Media-Kanälen und schreibe auch noch passende Bücher dazu.
Ganz genau, ganz genau. Dein neuestes Buch, das Schlafbuch für die ganze Familie, das halte ich mal kurz in die Kamera für alle, die gerade zuschauen. Das hat so einen schönen Untertitel, nämlich mehr Ruhe, Energie und Ausgeglichenheit für Babys, Kinder und Eltern. Und viele, die uns jetzt zuhören, werden wahrscheinlich jubeln und sagen, oh ja, genau das brauche ich, genau das will ich. Meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen älter, die sind alle so in der Pubertät. Aber ich erinnere mich noch sehr deutlich an die ersten Monate mit Babys, an die ersten Jahre mit kleinen Kindern und wie groß das Schlafthema bei mir war und was das für eine große Belastung war, zu wenig Schlaf zu bekommen. Und mich würde interessieren, wie du darauf gekommen bist, genau über dieses Thema ein Buch zu schreiben. Und vielleicht magst du auch ein bisschen was verraten aus deinem Buch und ein paar Tipps mitgeben für diese Podcast-Folge.
Genau, also ich wurde gefragt tatsächlich von meinem Verlag, ob ich nicht auch ein Buch übers Schlafen schreiben könnte. Und ich habe gesagt, also es gibt ja schon total viele Bücher über Schlaf für Babys und Kleinkinder. Und ich muss mal kurz drüber nachdenken, weil es muss ja nicht alles immer das Gleiche geschrieben werden. Und dann habe ich mir die durchgeguckt nochmal und mir ist aufgefallen, dass die wirklich toll sind für Babys und Kleinkinder, aber dass das nicht systemisch betrachtet wird. Ja, und Schlaf ist ja einfach etwas, also auch aus der ganzen Menschheitsgeschichte gesehen heraus, etwas, was halt in der Gruppe stattfindet. Ja, und wir alle brauchen ja Schlaf und das kann aber nur funktionieren, wenn wir gut zusammenarbeiten. Ja, und wir haben unterschiedliche Schlafbedürfnisse innerhalb von Familien, unterschiedliche Schlaftypen auch oft und so weiter. Und das muss alles gut ineinander greifen, damit eben gerade nicht insbesondere die Mütter benachteiligt werden mit dem Schlaf. Und das findet aber statt und das auch über ganz viele Jahre hinweg mit Langzeitfolgen manchmal. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss ein Buch schreiben, was das alles in den Blick nimmt und insbesondere Müttern hilft.
Weil es sowas gibt wie einen Genderschlaf-Gap, ne, habe ich gelernt.
Genau. Ja, ne, und das ist ja eingebettet, ne, wir reden ja zum Glück mittlerweile ganz viel über den Gender Care Gap, ne, also diese ungerechte Verteilung von Sorgearbeit, und Schlaf macht da aber einen ganz großen Teil aus, ne, weil es so stark auch beeinflusst, wie wir sorgen können, wie erschöpft wir sind, und wirkt sich auch auf den Alltag aus, auf Freundschaften, auf die Paarbeziehung, wenn man eine hat, und auf Erwerbstätigkeit. Also es ist wirklich so doll.
Absolut, absolut. Also ich erinnere mich auch, dass ich das Gefühl hatte, ich bin ein anderer Mensch oder gar kein Mensch mehr. Ich hatte irgendwann wirklich das Gefühl, mich nicht mehr wiedererkennen zu können, ne, mit dem starken Schlafmangel. Und da hast du total recht. Natürlich, jemand, der ausgeschlafen ist, kann ganz anders auch einsteigen ins Leben und auch in die Care-Arbeit, in alles.
Ja.
Als jemand, der wirklich so übermüdet ist, ne, und über lange, lange Zeit vielleicht auch. Ich habe das damals so gemacht mit dem Papa meiner Kinder, dass wir uns das aufgeteilt haben tatsächlich. Ich habe selber gestillt, das heißt, es war immer nur so, also man konnte es nicht ganz aufteilen. Aber mir wurde dann halt zum Stillen dann auch das Baby gebracht. Und wir haben geguckt, dass wir nicht im gleichen Bett schlafen, sondern dass immer einer wirklich auch mal ein paar Stunden wirklich gut und in Ruhe Schlaf bekommt. Ist das was, was du auch empfehlen würdest?
Genau. Also es gibt ja ganz viele Lösungsmöglichkeiten, je nachdem, also wie die Familie aufgestellt ist, ne, und was auch die unterschiedlichen Bedürfnisse sind. Und ich finde es total toll, was du sagst, dass ihr dann getrennt geschlafen habt, weil das ist ja oft auch in unseren Köpfen so drin, wir müssen unbedingt als Paar zusammenbleiben, auch wenn es bedeutet, eine Person bekommt weniger Schlaf, ja, so, oder muss ich mehr um die Kinder kümmern, oder was ist, wenn eine Person schnarcht total, ja, und bloß weil wir denken, wir müssten zusammen schlafen, das dann durchziehen, obwohl wir echt drunter leiden, ne, und da halt so Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, was brauchen wir eigentlich, ja, und dass es total in Ordnung ist, das so aufzuteilen, dass man unterschiedlich schlafen kann, oder dass noch zu gucken, kann ich auch gut schlafen, wenn ein Kind in der Nähe ist, ja, oder also mich berührt, oder muss das halt im Beistellbettchen liegen. Also da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, und sich erstmal frei zu machen von diesen Glaubenssätzen und dann zu gucken, was brauchen wir eigentlich, ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, im Grunde ist es ja auch, hat es sich ja auch total verändert, ne? Dieses, wir legen unser Kind ab im Kinderzimmer, machen die Tür zu und lassen es schreien, machen Schlaftrainings, und dann schläft es schon irgendwann, und dann schläft es auch relativ zügig, vielleicht auch eine Nacht durch oder so. Und ich schlafe eben im Elternschlafzimmer, und so sind wir ja zum Glück weggekommen zum Familienbett, also dazu, dass wir im Rudel, wollte ich gerade sagen, in der Familie schlafen. Und dass sie vielleicht da auch keinen Schlaf finden, weil wir halt immer mal einen Fuß im Gesicht haben und dies und das. Also ich zum Beispiel konnte nicht gut schlafen im Familienbett zu fünft. Mir war das einfach zu eng, gerade wenn ich an beiden Seiten Kinder hatte. Habe ich gemerkt, ich komme einfach gar nicht runter. Ich komme nicht in den Schlaf. Ich finde nicht mehr in den Schlaf. Also es sind so zwei Extreme sozusagen. Und vielleicht magst du darüber auch so ein bisschen erzählen, also über die Historie und wo kommen wir eigentlich her und was brauchen wir eigentlich?
Ja, weil das ist total spannend, ne, zu sehen, dass sich ja unser Schlaf so entwickelt hat, weil das für uns als Menschen sehr sinnvoll ist. Also einmal, wie Kinder schlafen und wie Babys schlafen, wenn man darauf schaut, dass man feststellt, wie krass, das ist so sinnvoll, dass die diese kleinen Schlafhäppchen nur haben am Anfang, dass sich das nach und nach entwickelt. Und genauso ist es eben mit eigentlich unserem Schlafbedürfnis, dass wir als Menschen eben eher zusammenschlafen, weil wir ja einfach ziemlich schutzlos sind. Ja, also so als Mensch, du hast ja jetzt keine, du bist nicht besonders wachsam, du hast keine scharfen Zähne, du bist nicht besonders schnell. Ja, wenn du draußen schläfst ohne Gruppe, ist das sehr, sehr schwierig. Und deswegen sind wir eigentlich Menschen, die in Gruppen schlafen. Ja, also dass wir unterschiedliche Schlaftypen haben, ne, Eule, Lerche, was dazwischen. damit wir uns, ne, manche gehen früher schlafen, manche gehen später schlafen und können deswegen gut auf andere achten. Und dann haben wir eben auch noch die Verteilung in den Altersgruppen, dass Menschen unterschiedlich schlafen, damit sie halt das gut aufteilen können. So, und eigentlich ist dieses gemeinsame Schlafen ja über Jahrtausende hinweg praktiziert worden. Ja, und dann irgendwann kam halt das, wir schlafen jetzt getrennt und Privatsphäre beim Schlaf ist ganz wichtig, aber Familienleute müssen in einem Bett schlafen, damit sie halt irgendwie Nachkommen zeugen, aber auch nur, wenn sie verheiratet sind. Ne, also solche lauter Zuschreibungen kamen da. Aber selbst noch in der kurzen Vergangenheit haben wir eigentlich viel zusammengeschlafen, ne, weil es auch sinnvoll ist, sich gegenseitig zu wärmen. Gerade auch, ich habe so ein lustiges Buch gelesen über die Kulturgeschichte des Betts. Ja, und das natürlich, viele Menschen, die haben in diesem einen Bett, die haben da drin geboren, ihre Kinder geboren, vielleicht wurden sie selber da drin schon geboren, haben da drin ihr Leben verbracht und sind in diesem Bett gestorben. Ja. Das ist krass, also so finde ich als Bedeutung von so einem Bett, ja, ja. Und ja. Dass aber Betten ja auch ein Luxusgut eine Zeit lang waren und dann gab es auch in Unterkünften, ja, in Gasthäusern gab es halt ein Bett und da sind dann mehrere Leute, die kamen da an und dann haben die zusammen in einem Bett geschlafen. Das ist auch so, hä? Kann man sich kaum vorstellen, ne?
Also einfach fremde Leute, die sich da so random getroffen haben.
So, und also, wenn man da drauf hat und dass das eigentlich etwas ist, wir haben zusammen geschlafen und jetzt ist das so, dass wir sagen können, okay, dieses Zusammenschlafen hat Sinn, aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig, darauf zu achten, geht das überhaupt für mich? Ja, und da haben wir auch unterschiedliche Sachen, die eben bei Erwachsenen und auch bei Kindern dafür sorgen zu sagen, nee, eigentlich ist es mir zu eng. Ja, weil natürlich bei Familienbetten ist es ja auch wichtig, dass wir auf Platz achten. Ne? Elternbett ist nicht gleich Familienbett. Ja, weil wenn es zu schmal ist und wir dann immer so einen Fuß irgendwo im Gesicht haben oder sonst wo, da kann man nicht gut schlafen. Wir brauchen dafür Platz. Und vielleicht ist es auch so, dass man sagt, nee, für mich ist es halt nicht passend mit vielen.
Naja, für mich, ich glaube, für mich wäre es sogar passend gewesen. Wir hatten ein sehr, sehr breites Bett. Aber vielleicht kennst du das Phänomen, dass für mich vielleicht so, naja, so 20 Zentimeter übrig waren, zwar egal, wo ich in dem Bett geschlafen habe. Also es wurde sich halt dran gedrängt und wenn ich doch mal außen schlafen durfte, dann bin ich fast runtergefallen, weil es sich so an mich gewanzt wurde, dass auch ganz viel Bett frei blieb. Also dieses, das Schlafverhalten von Kindern ist ja nicht unbedingt immer sehr kompatibel mit anderen Menschen.
Ja. Na, und deswegen ist es wichtig, da einfach wirklich drauf zu gucken, was brauche ich? Ja, und was kann ich geben? Und wie können wir auch andere Lösungen finden? Es darf ja auch nicht zum Diktat werden, dass alle in einem Bett schlafen müssen, ne? Sondern es geht wirklich darum zu sagen, du darfst schlafen und ausgeruht sein.
Also du als Mutter sozusagen?
Genau.
Mhm. Ja, ja. Magst du erzählen, wie du das bei dir zu Hause gehandhabt hast oder handhabst?
Also wir hatten Familienbetten, zeitweise halt auch mit drei Kindern drin. Und da hatten wir halt ein super breites Bett dafür, dass da alle ihren Platz gefunden haben. Und tatsächlich war das so, als mein großes Kind gesagt hat, das ist jetzt, also von sich aus, ne, das ist ja auch so ein Ding, dass dann immer denkt, ja, wenn die erstmal im Bett sind, dann kommen die da nie wieder raus. Und dann hat es irgendwann gesagt, ich möchte jetzt ein eigenes Bett haben. Und an dem Tag, ich bin sofort mit ihr losgegangen und habe dir ein Bett gekauft. Und dann hat sie da drin geschlafen. Mhm. Ne? So, und dann bei meinem mittleren Kind war das so, dass wir da, das war total schwierig zu verstehen, weil ich war ja erstmal dran gewöhnt an das erste Kind, was total gerne an mir gekuschelt hat als Baby und so. Und das zweite Kind ist Autist. Und das wusste ich aber damals ja noch nicht und habe nicht verstanden, warum. Das wollte irgendwie in der Nähe sein, aber nicht in Körperkontakt. Und aber ich habe auch nachts gestillt und dann haben wir das gemacht, dass das mit im Bett lag, aber wir hatten so eine kleine Abgrenzung dazwischen unter dem Spannbettlaken so eine kleine Wulst, damit es nicht zu nah dran war. Und damit war es dann in Ordnung.
Okay.
So, aber es wollte nicht so gerne in Körperkontakt schlafen. Mhm. Genau. Das dritte Kind hat dann auch super lange im Familienbett geschlafen und kommt immer noch manchmal nachts zu uns. Und das ist auch in Ordnung bei uns so.
Ja. Ja, irgendwann ist man dann ja froh. Also jetzt war meine Tochter krank, die ist 12 und hat dann nochmal so gefragt, kann ich bei dir schlafen? Und dann ist man so, ja, gerne, komm her. Also es verändert sich ja auch, ne, mit der Zeit, und irgendwann ist man dann froh. Das kann man sich vielleicht noch gar nicht vorstellen, wenn man gerade so vielleicht auch darunter leidet, dass es irgendwann auch mal sich drehen kann.
Genau. Na, und natürlich haben dann, wenn die Kinder groß werden, dann haben die aber auch nochmal manchmal nachts oder abends Bedürfnisse und wollen nochmal besonders in den Schlaf gebracht, begleitet werden, weil das dann so ein Moment ist, wo sie Sachen erzählen können und vom Tag loslassen können, ne, wenn halt irgendwas besonders anstrengend war in der Schule oder, weiß nicht, bei Liebeskummer oder so, ne, dass man dann halt da ist und das auch dann nochmal versteht, ne, dass auch selbst wenn man immer denkt, ah, die sind jetzt schon groß, sind sie ja trotzdem noch klein, ja, also, ja, oder noch kurz auf der Welt, und so viele Sachen sind immer noch neu und aufregend.
Ja, ich persönlich habe damit immer so eine Herausforderung, weil ich halt eine Lerche bin. Also ich bin eher morgens richtig gut drauf und kann auch gerne früh aufstehen. Das ist in Ordnung. Aber ich bin abends wirklich richtig, richtig, richtig müde. Und da bin ich ja sicherlich auch nicht die Einzige, die mit der Einschlafbegleitung dann eben auch dementsprechend Probleme hat oder hatte. Was würdest du denn da empfehlen? Hast du da irgendwelche Ideen, wie man das schaffen kann? Also ich merke auch jetzt, ne, wo ich eben diese Jugendlichen bei mir zu Hause habe, dass abends eigentlich tolle Gespräche entstehen könnten. Also alle sind bereit, nur ich nicht mehr. Hast du da irgendwelche Tipps, wenn einfach die Rhythmen so auseinandergehen? Also wenn man so ein Eulenkind hat und selber eine Lerche ist zum Beispiel?
Genau, dass man dann zum Beispiel abends einfach was Schönes zusammen machen kann, was halt ruhig ist, was einem selber entgegenkommt. Ne? Man kann es dann ja auch wirklich erklären, sagen, oh, ich bin einfach wirklich zu müde. Ja, also da nicht die ganze Zeit gegen den eigenen Rhythmus anzuarbeiten, sondern sagen, okay, für mich geht jetzt nur noch das und das. Ja, wir können hier zusammen im Bett liegen und noch ein Hörspiel hören oder ein bisschen kuscheln, oder wenn die Kinder größer sind, dann dürfen sie was vorlesen im Bett oder so. Ne? Also, dass man schon sagt, ich bin hier, aber ich kann jetzt nicht mehr irgendwas Wildes machen. Dafür reicht einfach meine Energie nicht. Und das ist ja auch wichtig, dass ich ausreichend Energie habe für den nächsten Tag wieder.
Ja, ja, genau. Ich bin auch dazu übergegangen, manchmal so Witze zu machen, dass wenn meine Tochter so fröhlich ist am Abend, dass ich ihr dann sage, mach das doch mal morgen früh. Oder dass ich, wenn ich morgens total fröhlich bin, dass ich sage, jetzt kannst du das machen, was du gestern Abend, jetzt bin ich bereit. Also man kann ja ab einem bestimmten Alter auch so ein bisschen damit spielen und ärgern, so dass man einfach so feststellt, es gibt halt unterschiedliche Rhythmen. Ne? Ich fand es auch ganz spannend, dass du erzählt hast, dass es früher halt auch sinnvoll war, ne, dass wir, dass nicht alle zur gleichen Uhrzeit plötzlich müde werden und in einen tiefen Schlaf fallen, sondern dass es eben wichtig war, dass manche aus dem Clan oder aus der Familie spät eingeschlafen sind und andere früh. Und ich finde, dass so ein Verstehen ja auch manchmal total helfen kann, ne, um auch was zu akzeptieren oder nicht zu denken, ich mache jetzt gerade was falsch in der Erziehung, oder ich mache irgendwie, keine Ahnung, begleite meine Kinder nicht richtig oder so, weil die müssten doch eigentlich schon dies oder das können, sondern mehr halt auch zu wissen. Und ich glaube, das kann man auch in deinem Buch ganz gut lernen, sozusagen zu verstehen, was sind eigentlich, also ja, was macht den Kinderschlaf eigentlich aus, und was ist da auch einfach normal.
Ja, absolut.
Wir haben auch hier eine Frage bekommen. Ich hatte in meiner Community nachgefragt, und da fällt mir das gerade dazu ein. Mein Mann und ich haben großen Schlafmangel, wechseln uns mit der Einschlafbegleitung ab und wollen eigentlich nichts ändern. Wir sind aber ziemlich K.O. und müssen uns auch noch vor unseren Eltern dafür verteidigen, die gar nicht verstehen, warum wir das machen und unser Baby verwöhnen. Also Baby, wohlgemerkt, verwöhnen wir unser Baby und fördern seine Unselbstständigkeit. Vielleicht magst du ja dazu mal was sagen.
Oh, oh Gott, da sind so viele Punkte drin.
Ja, ja.
Also einmal ist es halt echt ein großes Thema, dieses Generationenproblem. Ne? Also ja. Dass wir immer noch gesagt bekommen, dass Schlaf, Einschlafbegleitung und so weiter Kinder zu sehr verwöhnen würde oder abhängig machen würde. Und wir wissen eigentlich aus der Forschung wirklich, dass das Gegenteil der Fall ist. Ne? Also, dass das wirklich super hilfreich ist, dieses einfühlsame Eingehen auf Kinder, dass das halt vielen weiteren Problemen vorbeugt. Ja. Und die Generation vor uns ist aber wirklich anders aufgewachsen. Ne? Die haben ja einfach ganz andere Regeln gehabt. Ja, die haben auch noch ein ganz anderes Verständnis von Lernen gehabt. Ja, das war sehr auf dieses Belohnungsbestrafungsmodell ausgerichtet. Und dieses, ne, man kann es halt immer wieder sagen, diese Literatur aus der NS-Zeit, ja. Ne, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind und die Nachfolger, die Mutter und ihr erstes Kind, ja, habe ich hier auch da. Und diese Empfehlungen, die da drin waren, dieses, das Kind muss alleine in einem Zimmer extra schlafen, man soll es nicht zu oft rausnehmen, sofort nach der Geburt soll es da irgendwie hin und so. Na, das trägt sich einfach wirklich sofort und ist in den Köpfen einfach so krass drin, weil dieses Buch bis in die 80er Jahre aufgelegt wurde.
Das ist ja so krass, ne? Das ist
und echt verschenkt krass. Wurde und ja. Hebammen wurden geschult da drin, andere Pflegekräfte, Krankenschwestern, Krankenpfleger. Also ne, das ist einfach so ein Basis gewesen für viele Ausbildungsberufe auch, ne? Und die Leute sind immer noch tätig in diesen Bereichen und das ist wirklich ein Ankämpfen dagegen. Also das ist einmal das Schwierige, ne, da dann standhaft zu sein und denen zu sagen, ihr habt es damals anders gemacht, ja, und ihr wollt das Beste für euer Kind, also für mich, aber wir machen es heute wirklich anders, ja, und im Sinne, dass es eurem Enkelkind dann gut geht. So, also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass das mit dem gleichen Aufteilen oft manchmal auch so problematisch ist, weil wir nicht sagen können, dass 50-50 das Beste ist, ja, sondern dass man gucken muss, ne, was du eben auch meintest mit dem Schlaftyp, ne, also welche, bei so einer Beratung dazu, zu gucken, okay, welche Schlaftypen sind da eigentlich in der Familie, ja, und harmoniert ihr irgendwie, dass ihr euch ergänzen könnt, ne, nicht, dass ihr 50-50 machen müsst, sondern dass man sagt, okay, du bist vom Typ her vielleicht eine Eule, deswegen bleibst du abends länger wach, wenn das Kind vielleicht auch wach ist, oder du gehst früher schlafen, wenn das Kind früh müde wird und du eine Lerche bist. Und dann übernimmt der Paar, also die Aufteilung muss im Sinne des jeweiligen Schlaftyps eigentlich erfolgen, ne? Und nur 50-50 funktioniert nicht. Und dann kann man auch gucken, okay, wenn das vielleicht nicht funktioniert, wo gibt es Ressourcen am Tag? Ja, also so Powernaps nochmal zu machen zwischendurch. Und die müssen ja gar nicht super lang sein, ne? So 10, ja. 15 Minuten.
Das hilft total.
Genau, ne? Einfach wirklich so, okay, und hier haben wir ein Zeitfenster. Entweder vielleicht kann in der Partnerschaft das aufgeteilt werden oder dass eine Freundin mal da ist oder ein Freund zum Aufpassen auf das Baby oder eben doch die Großeltern. Ne? Also darauf muss eigentlich dieser Familienschlaf ausgerichtet werden.
Also wirklich auch über den Tag verteilt, das ist total der spannende Punkt. Und wo ich auch denke, das kann man sich auch total gerne angewöhnen, so einen Mittagsschlaf zu halten. Ich weiß noch, als meine Kinder dann aufgehört haben mit Mittagsschlaf, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt geht's mir gar nicht mehr gut, weil ich brauche den. Meine Kinder brauchen ihn zwar nicht mehr und sich dann irgendwie ja so sein eigenes System zu kreieren, dass man am Tag dann auch noch ein bisschen was nachholen kann. Und vielleicht auch nicht nur eben in diesem Mittagsschlaf, sondern auch zwischendurch mal, ne? So habe ich dich jetzt verstanden.
Ja.
Ja.
Also halt nicht zu spät am Abend, ne, weil sonst unser Abendschlaf da negativ beeinflusst werden kann. Aber vormittags oder irgendwie bis nachmittags, so 15 Uhr, dass man da einfach wirklich so eine kleine Schlafpause einschieben kann und sich das eben auch tatsächlich erlauben darf.
Ja, ja. Ich finde ja auch, dass man sich, dass man da auch mal sowas machen kann, sowas Unpädagogisches, sage ich mal, ne, wie man setzt das Kind doch mal irgendwie vor eine Serie oder so, um wirklich in aller Ruhe mal 15 Minuten die Augen zuzumachen. Also ich finde da so Alternativen zu finden auch total gut, also um wirklich zu schlafen. Und ich habe das selber so, oder ich merke, dass es so einen Reiz gibt, dann schnell am Handy zu sein. Und da sind so schnell 15 Minuten weg. Und dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich mir Schlaf gönne, das sind die gleichen 15 Minuten. Oh Gott, was habe ich mir jetzt rausgenommen? Also dieses, manchmal verliert man so Zeit am Handy, und und das mal so ein bisschen zu beobachten, das hat mir total gut getan und auch geholfen, so um zu sagen, nee, Moment, du kannst dir hier ruhig jetzt mal eine Viertelstunde oder auch eine halbe Stunde rausnehmen und schlafen, weil die hättest du jetzt auch verdaddelt. Also wenn so, und da hätte niemand was von gehabt, ne? Das ist nichts zum Auftanken. Also das Handy ist kein Auftankinstrument.
Ja, absolut. Na, das ist so wichtig, dieser Punkt, den du da ansprichst, ne, dieses, ja, dass diese Medien manchmal uns einfach so abhalten von Selbstfürsorge. Ja, also ja. Schlafen, aber halt auch andere Sachen. Du könntest halt in der Zeit wirklich was für dich tun. Na, und das ist ja auch abends manchmal so ein Problem. Ja, also dass wir dann denken, okay, jetzt schlafen die Kinder und jetzt gehe ich nicht schlafen und tue mir wirklich was Gutes, sondern weil ich jetzt endlich Zeit habe, jetzt gucke ich eine Serie und esse noch irgendwie Chips dazu oder irgendwie so, ne? So, weil wir denken, also so ein bisschen wie so trotzig, jetzt habe ich endlich die Hoheit über meine Zeit und jetzt mache ich das, obwohl wir eigentlich wissen, Schlaf würde uns viel besser tun, als jetzt eine Serie zu gucken, ne?
Ja, wobei ich das halt auch voll verstehen kann. Ja. Also auch dieser Wunsch, etwas Unvernünftiges zu tun. Also das hatte ich auch mit kleinen Kindern ganz stark. Also es ist so eine Ausbruchssehnsucht, würde ich es fast nennen. Also ich will raus aus dieser ständigen Verantwortung oder aus diesem ständigen vernünftig sein müssen. Und wenn jetzt endlich diese drei kleinen Kinderlein schlafen, ich hatte dann wirklich eine Zeit, wo ich tatsächlich, also ich habe mein Leben lang nie geraucht, aber in der Zeit habe ich dann tatsächlich am Abend mit einer Freundin draußen Zigarette geraucht, weil es so krass und vernünftig war und ich irgendwie anscheinend das Gefühl hatte, ich muss da irgendwas, irgendwas kompensieren oder so.
Ja, na und aber also das ist ja vollkommen richtig eigentlich, ne, weil das uns zeigt, wir haben das tagsüber zu wenig. Mhm. Und das geht ja dann eigentlich dahin, weil wir diese Überlastung an Care-Arbeit haben. Ja, und dass wir, also diese ganzen Strukturen, die uns das schwer machen, dass wir zu wenig auf uns achten können, weil wir zu viel Aufgaben haben, zu viel zu tun zu haben, die sind letztendlich auch noch daran schuld, dass wir dann abends denken, okay, jetzt endlich habe ich Zeit und jetzt muss ich was machen. Mhm. Na, also dieses Bedürfnis, da auszubrechen und endlich selbstwirksam zu sein, kommt ja einfach daher, dass wir es sonst nicht sein können, weil das nicht, ja, mütterfreundlich, nicht familienfreundlich ist, unsere Gesellschaft. Und dann hindert uns das auch noch am Schlaf. So, es ist einfach super fies.
Ja, ja, total, total. Und man stellt sich selbst ein Bein.
Ja. Ja, aber ja, also halt, ne, durch diesen ganzen Druck und durch diese ganzen Alltagsprobleme, ne? Und deswegen finde ich es auch so wichtig, also nicht noch mehr Schuldzuweisungen zu machen, ne? Zu sagen, jetzt, du musst jetzt aber so mit dem Zeigefinger, du musst jetzt aber schlafen und das ist voll schlimm, dass du das nicht machst, sondern zu sagen, ja, das machen wir nicht, weil wir nicht gut behandelt werden als Sorgepersonen in dieser Gesellschaft. So, also auch immer das Verständnis damit zu bringen für sich selbst.
Ja, so ein Selbstmitgefühl, ne?
Ja.
Das lernt man ja auch so schön in buddhistischen Meditationstraditionen, ne? Dieses Selbstmitgefühl zu schulen, was ich auch wirklich, wirklich toll finde. Und dann eben auch zu merken, na ja, es kommen eben auch so Automatismen, die vielleicht zum Teil sogar selbstzerstörerisch sind. Also ich meine, dieses Rauchen am Abend, das ist ja auch noch selbstzerstörerisch. Also es ist halt so irgendwie ganz doof, zu gucken, was für eine Sprache steckt denn da, also was steht denn wirklich dahinter und dem wirklich zuzuhören. Und das fand ich schön, jetzt hast du gesagt, dass am Tag kommt so viel zu kurz, dass es dann am Abend aufgeholt wird und vielleicht dann eben sogar auch sowas Paradoxes dann dabei rauskommt. Und mehr noch vielleicht zu gucken, okay, gibt es vielleicht irgendwas, wo ich mich am Tag auch entlasten kann und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit haben kann. Also wo könnte ich mir denn irgendwas schaffen? Und das ist dann wieder eher eine Denkaufgabe, denke ich, als dass es so ein Automatismus ist, ne? Also ein Automatismus ist das Greifen zum Handy, finde ich zum Beispiel, oder das Gucken einer Netflix-Serie oder eine Zigarette mit der Freundin, der Nachbarin. Genau. Aber sich wirklich hinzusetzen, zu überlegen, okay, was lädt mich wirklich auf? Und manchmal sind es ja auch Sachen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich habe zum Beispiel super spät erst entdeckt, dass ich am Abend, wenn ich so wahnsinnig müde bin, Musik machen kann und dann wacher werde. Also das ist zum Beispiel was ich ganz, ganz spät erst rausgefunden habe, wirklich erst vor einem Jahr oder so. Und was ich jetzt ganz gut nutzen kann, also dass ich entweder wirklich Musik anmache und tanze, egal wie peinlich das auch sein mag für meine Kinder. Und oft tanzt auch eins mit. Oder dass ich eben wirklich meine Gitarre raushole und singe oder was auch immer. Also irgendwie Musik mache oder Musik höre und da lade ich auf. Und ich habe festgestellt, das sind halt Sachen, die ich schon immer gemacht habe, auch als Jugendliche gemacht habe und die mir auch da schon Kraft gegeben haben. Also es muss jetzt nicht das sein für jeden, für anderes vielleicht Sport oder irgendwas, wo man sagen kann, okay, kriege ich das vielleicht mit meinem Alltag mit Kind auch hin, weil ich heute denke, ah Mann, hätte ich das früher mal festgestellt, es hätte mir geholfen, auch mit kleinem Baby in der Trage oder so Musik aufzudrehen und ein bisschen zu tanzen, das kann man auch mit kleinen Kindern oftmals ganz gut. Und dann lädt mein Akku so weit auf, dass ich noch eine Stunde ganz gut durchhalten kann, ne? Und nicht in diese ganz, ganz schlimme, unerträgliche Foltermüdigkeit rutsche. So. Ja.
Ja, ne, und ich glaube, das ist wirklich wichtig zu überlegen, was tut mir eigentlich gut. Ne? Also dass dieses Muttersein uns ja nicht entkoppelt oder auch Vatersein, aber größtenteils liegen die Probleme ja dann bei den Müttern, dass es uns nicht entkoppelt von diesem Sein, wer wir vorher schon waren. Ja, also was hat mir immer gut getan? Ja, und wenn wir da sehen, Musik oder Tanzen oder Sport oder Malen oder was auch immer es ist, ja, dass wir das wirklich schaffen, beizubehalten für uns, also als emotionale Nahrung sozusagen.
Ja. Als Ressource, ganz genau. Ganz genau. Und manchmal dauert es ja dann auch gar nicht so lang. Also, ne, wenn man jetzt so einen Song dauert vielleicht 3,5 Minuten oder so, aber man hat schon wieder richtig was aufladen können in dieser kurzen Zeit. Genau. Oder auch malen, dann schafft man vielleicht jetzt kein großes Bild, wie man es früher gemacht hat. Aber man hat vielleicht mal angefangen mit einem Bild und legt dann auch den Pinsel wieder weg, aber hat sich irgendwie diese 5 Minuten da rausgenommen. Ja, das kann wirklich, glaube ich, gut Kräfte ja wieder auffüllen.
Ja.
Ja, das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Susanne Mirau über das Thema Familienschlaf. Am nächsten Sonntag erscheint dann der zweite Teil und ich hoffe, dass du auch jetzt schon ganz viel für dich mitnehmen konntest, viele neue Erkenntnisse und vielleicht auch Ideen, was du gerne umsetzen möchtest. Und ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Gute und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.